Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Mitte Dezember musste Frankreichs staatlicher Stromversorger EDF gleich 4 baugleiche Atomreaktoren notabschalten. Heute Morgen legte in Paris die französische Atomaufsichtsbehörde ihren Jahresbericht vor, mehr dazu gleich. Zuvor blicken wir auf Sachsen. Dort hat die Landesregierung gerade beschlossen, wie sie sich in dem bisherigen Braunkohleförderstandort die Energiezukunft vorstellt. In Südamerika lösen Starkregen und Hitzerekorde erneut die Diskussion aus, was sind Folgen des Klimawandels. Schwein oder nicht Schwein, in Spanien spaltet die Diskussion um den Fleischkonsum die Regierung. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, wer jetzt die Pflicht hat, seinen Führerschein umzutauschen, da endet jetzt für bestimmte Jahrgänge die erste Frist. Die Ausbaupläne des neuen Bundeswirtschafts- und Klimaministers Robert Habeck für die erneuerbaren Energien sind gigantisch. Anders geht es aber auch nicht, wenn Deutschland 2045 klimaneutral werden möchte. Habeck ist dabei auf die Mitarbeit der Bundesländer angewiesen. Bayern hat sich bekannterweise bei der Windenergie bislang als Vollbremser erwiesen, signalisiert jetzt aber, gegen genug Geld sei man auch bereit, Windräder in Wäldern zu platzieren. Obwohl Umweltschützer darauf hinweisen, dass in den Landesplänen bereits viel geeignetere Standorte ausgewiesen sind. Im bisherigen Braunkohleland Sachsen hat gestern die Landesregierung ihre Pläne vorgestellt. Alexander Moritz ist unser Korrespondent in Dresden. Wie sieht die Energiezukunft in Sachsen aus?
Sachsen setzt auch hauptsächlich auf mehr Windenergie, so steht es auch im Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und der SPD hier im Landes, in der Landesregierung. Allerdings ist Sachsen Schlusslicht beim Ausbau. Die installierte Leistung an Windkraftanlagen hat sich in den letzten 6 Jahren kaum vergrößert. Beim Thema Solar will Sachsen eher als Hersteller eine Rolle spielen. Vor rund 10 Jahren, da gab es hier ja schon einen bedeutenden Teil der deutschen Solarzellenfertigung. Die wird gerade wieder hochgefahren. Das Schweizer Technologieunternehmen Meyer Burger zum Beispiel hat 3 zwischenzeitlich geschlossene Solarzellenfabriken gekauft und wieder eröffnet. In Freiberg zum Beispiel sollen da in Zukunft 1000 Megawatt im Jahr an Solarzellen gebaut werden. Das entspricht einem Großkraftwerk. Und der Wasserstoffausbau spielt auch eine Rolle. Dazu hat die sächsische Landesregierung gestern eine Wasserstoffstrategie bis 2030 vorgestellt.
Windenergie ist auch ein eher ungeliebtes Thema.
Absolut, ja. Es gab jetzt eine Einigung hier in Sachsen innerhalb der Koalition, weil es Streit gab darum, wo Windräder gebaut werden können. Die CDU hat darauf bestanden, dass es eine Abstandsregelung gibt. Die kommt nun. Im Umfeld von 1 Kilometer um Wohnbebauung dürfen keine Windräder gebaut werden. Allerdings war lange die Frage, was ist denn Wohnbebauung? Die CDU hatte vorgeschlagen, schon ab 3 Wohneinheiten soll die Abstandsregel gelten. Das hätte bedeutet, dass ein einzelnes Mehrfamilienhaus irgendwo auf dem Feld, wenn da 3 Wohnungen drin sind, Windräder hätte verhindern können. Man hat argumentiert mit fehlender Akzeptanz für Windräder in der Bevölkerung, unter anderem die AfD macht hier auch massiv Stimmung dagegen. Grüne und SPD in der Regierung haben jetzt einen Kompromiss erreicht, dass die 1000 Meter nur dann gelten, wenn mindestens 5 Wohnhäuser zusammenstehen. Der grüne Energieminister Wolfram Günther, der nennt das Ganze einen Paradigmenwechsel, auch deswegen, weil es Ausnahmemöglichkeiten gibt, wenn ein Stadt- oder Gemeinderat beschließt, dass auch innerhalb dieser 1000 Meter ein Windrad gebaut werden soll. Trotzdem, um die Ausbauziele zu erreichen, reicht das Ganze nicht, auch weil ja weiterhin Regeln gelten des Emissionsschutzes, es geht um Schlagschatten und diese Gesetzesänderungen, auf die man sich jetzt gestern verständigt hat, die muss auch erstmal in die Flächenpläne einbezogen werden. Das wird alles noch ein bisschen dauern.
Auf den Wasserstoff kommen wir gleich. Sagen Sie nur ganz kurz, also so ein Braunkohletagebau sieht ja auch nicht schöner aus als so ein Windrad. Oder wird das wahrgenommen oder wie wird das wahrgenommen?
Es wird natürlich sehr kontrovers diskutiert, auch je nachdem, wem man fragt. Ist ja jetzt in Sachsen nicht anders als anderswo. Ich denke, zum Thema Braunkohle muss man einfach verstehen, die meisten Landschaftsveränderungen, die sind ja schon vor einiger Zeit passiert. Es werden jetzt nur noch relativ kleine Flächen abgebaggert. Die Braunkohlekraftwerke mit ihren Kühltürmen, die sind auch sowas wie Landmarken in der Lausitz. Die Menschen dort sind da auch auf eine gewisse Art stolz drauf. Das war ja in der DDR die Region der Berg- und Energiearbeiter, die das ganze Land mit Strom versorgt hat. Also da gibt es auch eine Identifikation damit. damit, während diese Windkraftanlagen eben für viele immer noch eine Art Ärgernis darstellen, auch wenn es die in Sachsen an vielen Orten noch gar nicht gibt. Also man merkt es wirklich, sobald man nach Sachsen-Anhalt rüberfährt, da stehen sehr viele Windräder, in Sachsen nur sehr vereinzelt. Also das ist ja auch eine gefühlte Unzufriedenheit, die noch gar nicht wirklich begründet ist, denke ich.
Was genau ist bei Wasserstoff geplant und kann das für diese Braunkohlegebiete vielleicht auch so eine Art neue Energiezukunft bedeuten?
Das ist der Plan der Landesregierung. Die setzt sehr stark auf Förderung von Wasserstoff. Da möchte man geschlossene Wirtschaftsketten hier in Sachsen aufbauen, also von der Technologieentwicklung über Herstellung von Wasserstoff bis zur Nutzung von Wasserstoff in der Schwerindustrie, zum Beispiel bei den Stahlwerken. Die Regierung hat jetzt eine Strategie vorgelegt, die 24 Vorhaben bündelt. Da stehen Sachen drin, die eigentlich schon bekannt sind, zum Beispiel, dass in Chemnitz mit Fördermitteln des Bundes ein Forschungszentrum für Wasserstoff im Verkehrsbereich aufgebaut werden soll. Es gibt eine Kompetenzstelle der Landesregierung. Insgesamt ist das Papier aus meiner Sicht eher noch eine Absichtserklärung als ein wirklicher Plan. Trotzdem, Wasserstoff ist sehr wichtig für das Land, auch als Überlebensstrategie für sächsische Unternehmen. So hat das der Wirtschaftsminister gestern bezeichnet. Nur damit die Wasserstoffstrategie gelingt, bräuchte man mehr erneuerbare Energien, damit die Elektrolyse, damit der grüne Wasserstoff überhaupt erst hergestellt werden kann. Und da haben wir im Moment in Sachsen eben noch eine gewaltige Lücke.
Alexander Moritz informierte über die Energiezukunft der Sachsen. Frankreichs Atomkraftwerke sorgen derzeit für Schlagzeilen. Einmal, weil Präsident Macron den Ausbau der Atomkraft verkündet hat. Andererseits Mitte Dezember gleich 4 baugleiche Atomreaktoren notabgeschaltet werden mussten. Heute Morgen legte in Paris die französische Atomaufsicht ASN ihren Jahresbericht vor. Um die Atomindustrie in Frankreich auf neuen Kurs zu bringen, bräuchte es eine Art Marshallplan, erklärte der Chef dieser Aufsichtsbehörde. Susanne Krause, Sie haben die Pressekonferenz verfolgt. Was heißt denn Marshallplan?
Marshallplan bedeutet weitaus mehr Mittel. Zwar hat Macron, als er vom Bau von 6 neuen Reaktoren sprach, das ankündigte, schon 1 Milliarde Euro an Investitionen für die Atomindustrie angekündigt, aber das durfte nicht reichen. Vorausgesetzt, dass bis 2050 die Kernkraft am Strommix 50% Anteil hält, dann sind dringend weitere Investitionen nötig, sagt die ASN und gibt ein Beispiel. Es müssten allein 4.000 Ingenieure neu angestellt werden pro Jahr und das über einen langen Zeitraum hinweg. Derzeit gibt es allerdings eine geringe Zahl an Nachwuchs.
Wir haben erfahren, dass ein weiterer Reaktor vom Netz genommen wurde. Die konservative Zeitung Le Figaro berichtete am Wochenende, Experten befürchteten systematische Probleme im Innenleben französischer Kraftwerke, Atomkraftwerke. Können Sie oder wurde heute Morgen auch auf diese Situation eingegangen, wie die aktuelle Lage ist?
Die aktuelle Lage ist, von 52 Reaktoren im Park sind derzeit 10 Reaktoren vom Netz. Einige, die Hälfte davon aus schon geplanten Wartungsarbeiten, andere wegen verdächtiger Korrosionsfälle in den Anlagen. Derzeit ist EDF dabei, aufgrund vorheriger Kontrollen die alte Kontrollen sich nochmal vorzunehmen, um zu schauen, ob dieses Problem auch bei anderen Anlagen im Park auftreten könnte. Ein weiteres Problem ist, was letzte Woche bekannt gegeben wurde, was die Stromversorgung im Moment anbelangt, dass auch der Start des europäischen Druckwasserreaktors EPR sich erneut verschiebt und dass er nicht für die Stromversorgung sorgen kann. Was jetzt die anderen Reaktoren, die derzeit kontrolliert werden, anbelangt, sollte es da noch weitere Verdachtsfälle geben und weitere Reaktoren abgestellt werden müssen, bekommt Frankreich natürlich große Probleme und einen eklatanten Versorgungsengpass.
Kurze Zwischenfrage. In Deutschland sind die Strompreise ja so hoch gegangen. Können Sie sagen, wie das in Frankreich aussieht?
In Frankreich sind die Preise auch davongeflogen, wenn man so will. Allerdings hat die Regierung EDF angewiesen, in weitaus größerem Maße zu Billigpreisen Strom an Konkurrenten abzugeben, um für die Endverbraucher die Strompreise möglichst niedrig zu halten. Ein Milliardengrab für Stromversorger.
Ein Stichwort bei der Pressekonferenz heute Morgen hieß mangelnder Spielraum. Was verbirgt sich dahinter?
Das ist der Aufruf, endlich mit wesentlich mehr Vorausblick Fragen zu klären, beispielsweise, ob die politische Entscheidung, in den kommenden 5 Jahren 12 weitere Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen, nicht überdacht werden sollte. Ein Thema ist auch die Laufzeitverlängerung über 50 Jahre hinweg. Derzeit ist der Stromversorger EDF dabei, die Anlagen zu warten und fit zu machen, um über 50 Jahre hinweg zu kommen. Momentan geht es darum, ob vielleicht eine Laufzeit von 60 Jahren angedacht werden kann. Und ein weiteres großes Thema war heute die Frage Atommüllentsorgung, speziell auch bei der atomaren Wiederaufarbeitungsanlage in der WAA in La Hague. Die ist bislang geplant bis 2040 in Betrieb. Bis spätestens 2030 sollte allerdings die Regierung entscheiden, ob Frankreich weiter bei der Wiederaufarbeitung atomarer Brennstäbe bleiben will oder nicht. Das ist weltweit eine Ausnahme, dass Frankreich das betreibt. Ebenso soll bis 2030 spätestens ein Entsorgungskonzept für alle Kategorien von Atommüll gefunden werden und natürlich Endlagerstätten. Das ist auch eine Vorgabe. Wer bei der grünen EU-Taxonomie Atomkraft als nachhaltige Energie bewerten lassen möchte, muss halt auch bis dahin ein Endlager vorlegen können.
Susanne Krause stellte Ihnen den Lagebericht der französischen Atomaufsichtsbehörde ASN vor. Vielen Dank. In Uruguays Hauptstadt wurde am Samstag der Hitzerekord gebrochen. 2 Tage später setzte der Starkregen ein und viele Straßen und Plätze waren überflutet. Auch in Brasilien haben Starkregen in den letzten Tagen zum wiederholten Male viele Menschen wohnungslos gemacht. Argentinien hat der Hochsommer auf der Südhalbkugel erst eine Hitzewelle und dann Starkregen bereitet. Wissenschaftler weisen schon lange darauf hin, dass die Bewaldung der Amazonasregion bzw. deren Rodung Dürre und Regen in ganz Südamerika aus dem Gleichgewicht bringt. Aus Rio de Janeiro, Diana Hörger.
Es sind quälend heiße Temperaturen an dem kleinen Wasserfall in Paraguay. Bei etwa 42 Grad versuchen die Menschen im Norden des Landes überall Erfrischung zu finden. Jede Wasserquelle ist den Menschen hier recht. Auch in Brasilien sind am Wochenende die Temperaturen unerträglich geworden. In Buenos Aires in Argentinien wurde der Hitzerekord von 1957 nur knapp nicht gebrochen. Dieser liegt noch bei 43,3 Grad. Doch während die Temperaturen in Argentinien zum Wochenanfang sanken, könnten sie in Paraguay weiter hoch bleiben, sagt der Meteorologe Julio Ayala.
Die hohen Temperaturen in unserem Land, die werden bleiben. Es sind sogar historische Rekordwerte, die wir an einigen Stellen gebrochen haben nach 16 Jahren. Am Wochenende gab es in Paraguay an vielen Stellen im Chaco 42 Grad. Die Hitze ist nur eine Seite des Hochsommers in Lateinamerika, der Regen die andere. Schon zum zweiten Mal nach der Schlammlawine von 2019 haben viele Indigene um Brumadinho im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais ihr Hab und Gut verloren. Mehr als 20 Menschen sind gestorben. Dem jungen Mann mit dem prächtigen Federhaarschmuck der Patachos-Heinz-Gemeinschaft ist die Verzweiflung anzusehen. Wir haben unsere Häuser verloren, unsere Sanitäranlagen. Die ganze Gemeinde ist überschwemmt. Es regnet ununterbrochen mit Überschwemmungen. Das alles wird durch die Hand des Menschen verursacht. Das vom Bergbau vergiftete Wasser habe den Grund hier verseucht und unbewohnbar gemacht, sagt der Vorsitzende der Gemeinde. Doch sind die extremen Wetterereignisse in Südamerika durch den Klimawandel verursacht worden? Der brasilianische Klimawissenschaftler José Marengo vom Zentrum für die Überwachung von Naturkatastrophen sagt, es handle sich um mehrere Ursachen. All diese Extreme, seien es Hitze und Dürre im Süden oder heftige Regenfälle in der gesamten nördlichen Region Brasiliens, all das ist normal im Sommer. Es ist offensichtlich, dass wir diese Extreme aber nicht isoliert betrachten können, sondern auch dem menschlichen Handeln zuschreiben müssen. Immer mehr Studien zeigen das bereits. Das heißt, das Phänomen tritt normal auf, aber der menschliche Einfluss macht das Phänomen intensiver.
Ne?
Auch wenn die kommenden Tage eher Ruhe durch eine Kaltfront versprechen, so sei doch davon auszugehen, dass das Wetter in der Zukunft immer extremer werde, so Marengo. Das heißt, es wird wohl an einigen Tagen viel regnen und an den restlichen Tagen wäre es sehr heiß oder sehr trocken. Das ist gefährlich für die Gesundheit, für die Landwirtschaft und alle menschlichen Aktivitäten. Um die Auswirkungen der Klimakrise und Katastrophen verringern zu können, müssten wir Maßnahmen ergreifen, um die Anfälligkeit der Bevölkerung zu mildern, anzupassen und zu verringern. Indem wir nicht erlauben, in Risikogebieten oder in der Nähe von Hängen und Flussbetten zu leben. Die Bevölkerung muss geschützt werden und das liegt in der Hand der föderalen Verwaltung.
Diana Hörger über die Diskussion in Südamerika, ob es Zusammenhänge zwischen den Wetterextremen und dem Klimawandel gibt. Jamón Ibérico, dieser würzige Schweineschinken der Spanier, ist dort vielen Bars fester Bestandteil des Tapas-Angebots. Aber die Zeiten des Schweinelebens an der frischen Luft unter Eicheln sind auch in Spanien weitgehend vorbei. Das Land ist genauso wie Deutschland in die Massenhaltung eingestiegen und seit der Schweinepest dreht sich zudem das Handelskarussell in eine andere Richtung. Jetzt beliefern nämlich die Spanier anstelle Deutschlands China mit Schweinefleisch, die Deutschen liefern dafür nach Spanien. Doch Spaniens Verbraucherminister rührt jetzt am Nationalstolz und will weniger Fleischkonsum und mehr Tierwohl. Kommt nicht gut an, berichtet Reinhard Spiegelhauer.
Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Sanchez nennt sich selbst einen Feministen. Und beim Besuch von Bundeskanzler Scholz hat er wieder einmal beteuert, dass er Spanien zu einem nachhaltigeren Land machen will. Vegetarier ist er deswegen aber noch lange nicht.
A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Ein medium gebratenes Chuletón, also T-Bone, unschlagbar, sagt der Regierungschef. Und zwar nicht einfach so, sondern nachdem sein Verbraucherminister Alberto Garzón vom kleinen linksorientierten Koalitionspartner Unidas Podemos festgestellt hat, dass die Spanierinnen und Spanier erheblich mehr Fleisch essen als von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen.
Las recomendaciones sanitarias hablan de 200 a 400 Gramm por semana y en España estamos consumiendo más de un kilo por semana y por persona.
Empfohlen werden 200 bis 400 Gramm. In Spanien isst man ein Kilo Fleisch pro Kopf und Woche. Das ist ungesund und wegen der Treibhausgase aus der Massentierhaltung schlecht fürs Klima. Einen Shitstorm aus dem Sommer hat der Verbraucherminister überlebt, sich aber nicht bekehren lassen. Und jetzt hat das Branchenblatt Carnica, frei übersetzt Fleischiges, ein Interview mit dem Minister auf diese Schlagzeile gebracht.
Garzón sagt im Guardian, Spanien exportiere minderwertiges Fleisch von misshandelten Tieren.
Eine massive Verkürzung bis Verdrehung des Interviews, denn Garzón argumentiert zwar gegen Megabetriebe mit Tausenden bis Zehntausenden Tieren, aber er lobt die traditionelle Weidehaltung. Für die Trüffelschweine in der Opposition trotzdem ein gefundenes Fressen. Denn in Kastilien-León stehen Regionalwahlen an. Man wittert Wählerstimmen im ländlichen Raum. Rücktritt zetert also die konservative Volkspartei und der Vorsitzende Pablo Casado nimmt industrielle Megabetriebe in Schutz.
Tienes que cumplir una estricta normativa y que en esa macrogranja no se maltratan a los animales y la carne no es tóxica y de baja calidad.
Es gebe strenge Vorschriften für Megabetriebe, keine Tierquälerei und das Fleisch sei auch nicht giftig, sagt er. Der Wahlkampf-Bildtermin des Konservativen, ausgerechnet auf einer Extensivweide, ist natürlich leicht durchschaubar. Aber auch der sozialistische Regionalpräsident einer anderen ländlichen Region, Kastilien-La Mancha, er weiß, worum es beim Thema Fleischkonsum, Massentierhaltung, Tierwohl und Klimaproblematik wirklich geht. An der landwirtschaftlichen Industrie in Spanien hängen abertausende Jobs und Wählerstimmen.
La industria agroalimentaria española, que es una potencia inmensa. Miles y miles de asalariados, que seguramente tienen su propia opinión electoral y política.
Die werden natürlich nicht nur nächsten Monat bei den Regionalwahlen gebraucht. Die Mitte-Links-Koalition bräuchte sie auch dringend in zwei Jahren bei den Parlamentswahlen. Schöner wäre es aus Sicht der Sozialisten aber, wenn der Juniorpartner bestenfalls ein kleiner Juniorpartner bliebe. Also sagt die sozialistische Regierungssprecherin, der linke Verbraucherminister habe nur seine Privatmeinung zum Besten gegeben.
En esa entrevista él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que salen del seno del Consejo de Ministros.
Gesetzentwürfe beschließt das Kabinett, sagt sie. Was sie nicht sagt, Klimaschutz und damit nachhaltige Entwicklung auch in der Landwirtschaft stehen längst im Koalitionsvertrag. Und das verpflichtet schließlich die Regierung als Ganzes, ruft Vizeministerpräsidentin Yolanda Díaz, Parteifreundin des Verbraucherministers, leicht genervt in Erinnerung.
Defendemos y apostamos el gobierno de España por una ganadería extensiva y sostenible. Y esto nos obliga a todo el gobierno en su conjunto. También pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras.
Pflegen wir also lieber die Koalition auch in der Wahl der Worte, mahnt sie. Nur 1-3% der spanischen Mastbetriebe seien überhaupt industrielle Großbetriebe, rechnet der Bauernverband vor. Greenpeace hält dagegen, mehr als 90% des produzierten Schweinefleischs komme zum Beispiel aus Massentierhaltung. Und manche Interessengemeinschaften kleinerer Höfe schlagen jetzt ein Pflichtetikett zur Herkunft vor, sei es beim Serrano oder beim Chuletón.
A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible.
Streit über die richtige Menge Fleischkonsum in Spanien, Reinhard Spiegelhauer berichtete.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele Bundesbürger haben noch den grauen oder roten Papierführerschein in der Tasche. Laut Beschluss des Bundesrates von 2019 sollen jedoch in den kommenden Jahren alle alten Lappen ersetzt werden durch Führerscheine im Scheckkartenformat, rund 43 Millionen. Das betrifft aber erst einmal nicht alle Bundesbürger, sondern passiert gestaffelt. Heute endet die Frist für die ersten Jahrgänge. Susanne Lettenbauer im Verbrauchertipp.
Für die einen hängen Erinnerungen an Fahrlehrer, erste Fahrstunden und die Furcht vor der Fahrprüfung daran. Für andere ist es nur ein Dokument. Der Führerschein im Papierformat, der muss jetzt in das handlichere Scheckkartenformat im EU-Standard umgetauscht werden. Das betrifft alle Auto-, Motorrad- und Busführerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, erklärt der Münchner Jurist Stefan Bergmann.
Egal, ob es noch der alte graue Lappen ist, der rosa Papierführerschein, ein DDR-Führerschein oder wie bei mir der Plastikführerschein. All diese Führerscheine müssen zwingend umgetauscht werden. Maßgeblich für den Stichtag ist, wann euer Führerscheindokument ausgestellt wurde.
Das heißt, hat man die Fahrprüfung 1973 oder später absolviert und den Führerschein noch nie umgetauscht, sollte man sich um einen Termin bei der für seinen Wohnort zuständigen Fahrerlaubnisbehörde kümmern. Mitzubringen sind ein biometrisches Passbild, der alte Führerschein und 25 Euro, die Kosten für den neuen Scheckkartenführerschein. Es wird keine Prüfung oder Gesundheitsuntersuchung verlangt. Das gilt auch für Deutsche mit Führerscheindokumenten aus anderen EU-Ländern.
Die erste Gruppe, die jetzt den Führerschein umtauschen muss, das sind die Geburtsjahre zwischen 1953 und 1958. Alle, die in diesem Zeitraum geboren sind und den Führerschein besitzen, müssen ihren Schein jetzt dann umtauschen.
So ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. Der Autoclub bietet auf seiner Webseite Tabellen an, in denen genau aufgelistet ist, wer bis zu welchem Stichtag bei der Führerscheinstelle vorsprechen muss. Nach den Jahrgängen 1953 bis 1958, die in diesem Jahr den Führerschein umtauschen müssen, gilt die Frist für die Jahrgänge 1959 bis 1964 bis zum 19. Januar 2023. Bis Januar 2024 müssen sich die Jahrgänge 1965 bis 1970 um den Umtausch kümmern. Wer 1971 oder später geboren wurde, kann sich Zeit lassen bis 2025. Am wenigsten Sorgen müssen sich die Führerscheinbesitzer machen, die vor 1953 geboren wurden, also heute 69 Jahre und älter sind. Ihre Umtauschfrist endet 2033. Hat man den Lappen hingegen bereits einmal umgetauscht, wegen Verlust oder Unkenntlichkeit, und das war nach dem 1. Januar 1999, dann gilt erst der 19. Januar 2026 als Stichtag. In der derzeitigen Pandemie bieten einige Behörden mittlerweile einen Online-Umtauschservice an, hat der ADAC beobachtet.
Den Antrag kann man vielfach online stellen. Allerdings wird man nicht umhinkommen, doch mindestens einmal an der Führerscheinstelle auch vorzusprechen. Denn es geht ja auch darum, dass man dann seinen Ausweis vorzeigt, dass man ein biometrisches Passfoto zeigt, dass man auch den alten Führerschein abgibt.
ADAC-Sprecher Hölzel gibt aber erstmal Entwarnung. Auf der Verkehrsminister Konferenz wurde beschlossen, dass aus Pandemiegründen die Frist für die ersten Jahrgänge verlängert wird bis zum 19. Juli.
Genau, und die Sanktionen, da werden die Behörden auch erstmal sehr zurückhaltend sein. Susanne Lettenbauer mit dem Verbrauchertipp. Anleger bekommen erstmals wieder Geld für ihre Kredite an den deutschen Staat. Aus Furcht vor einer raschen Abfolge von Zinserhöhungen der großen Notenbanken warfen jetzt Investoren Staatsanleihen aus ihren Depots, was die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe heute erstmals wieder ins Plus trieb. Je niedriger der Kurs einer Anleihe ist, desto höher die Rendite. Mehr ab 13.35 Uhr in Wirtschaft an Mittag. Tschüss, sagt Jule Reimer.